Guten Morgen, liebe Gemeinde.
Ihr seid gespannt, ne?
Ich auch.
Gut. Von Mauern und Windmühlen. Darum geht's. Und vielen Dank, Sonja, dass du uns das vorgelesen hast. Vielen Dank für deine Anmoderation. Bevor wir einsteigen, möchte ich gerne an euch eine Frage stellen. Wer von euch ist schon 20 Jahre lang in der Nachfolge? Der hebt mal die Hand. 20 Jahre, gut. Wer von euch ist 30 Jahre in der Gemeinde? Wer von euch ist 40 Jahre in der Gemeinde? 50? Wirklich? Wann sind wir fertig? Wann sind wir fertig? Nach 20? 30? 40 oder gar 50 Jahren? Rainer, bist du schon fertig? Nein. Wir sind noch nicht fertig. Okay. Ich stelle eine weitere Frage. Wenn du deine Bereitschaft zur Veränderung auf einer Skala von 1 bis 10 einschätzen solltest, welche Zahl würdest du wählen? Also 1 ist ganz niedrig und 10 ist ganz hoch. Was würdest du wählen? Ich gebe mal eine Prognose. Nur eine Prognose. Diejenigen, die schon länger dabei sind, da geht die Richtung eher in Richtung 1, 2 und nicht in Richtung 10. Harald schüttelt den Kopf. Harald ist einer von 10. Das ist eine Ausnahme. Aber Harald ist sowieso eine Ausnahmeentscheidung, oder, Harald? Okay, also es ist ziemlich gewöhnlich oder normal, wenn wir länger eine Sache schon haben und dabei sind, dass wir nicht mehr so, wie soll ich sagen, auf Veränderung gespannt sind, denn wir haben ja auch schon einiges erlebt. Vielleicht ein anderes Beispiel. Wann hast du eigentlich dein letztes Mal dein Wohnzimmer umgestellt? Wann hast du es gemacht? Ich gebe auch mal eine Prognose. Alle sagen, ja, wann war das eigentlich? Manfred sagt, Gundel, wann war das eigentlich? Ja, wann war das? Das war wahrscheinlich, als ihr euch neue Möbel gekauft habt. Könnte ich mir vorstellen. Oder als ihr umgezogen seid, da habt ihr vielleicht was umgestellt. Da habt ihr was verändert. Und da sind wir auch schon an dem Punkt. Veränderung hat meistens auch einen Anlass. Und wenn wir zurückschauen, wenn du und ich, wenn wir gemeinsam mal zurückschauen auf unsere persönliche spirituelle Entwicklung, dann gab es auch ganz sicher Augenblicke und Phasen, in denen sich etwas verändert hat. Sonja hat uns davon ja erzählt. Es gibt in der Regel immer Anlässe. Warum geben viele Unternehmen sehr viel Geld für Umstrukturierungsmaßnahmen aus? Warum machen die das? Haben die zu viel davon? Ja, sagt. Warum können Unternehmensberatungsunternehmen wie McKinsey und Boston Consulting so unendlich viel Geld mit Unternehmensberatung und Umstrukturierung verdienen? Jedes Jahr. Warum können die das? Und warum lassen die Unternehmen das mit sich machen? Warum? Dafür gibt es Gründe. Wir werden drauf schauen. Ich möchte heute Morgen mit euch über Veränderung und Veränderungsprozesse nachdenken und ich lade euch ein, mit mir diesem Gedanken einmal nachzugehen. Denn wir leben in rasanten Zeiten, in sich rasant verändernden Lebensumständen, in einer Welt, die sich rasant ändert. Ich habe neulich meinen Enkelkindern zugeschaut, als sie mit Handy und Tablet gespielt haben. Und das mit einer Hingabe und mit einer Leichtigkeit, die mich zunächst erstmal beeindruckt hat, das muss ich sagen. Und dann habe ich aber zurückgeschaut und gesagt, hey, wie war denn eigentlich deine Kindheit und deine Jugend? Was hast du denn erlebt? Und ich sage es euch, und die, die in meinem Alter sind, werden es bestätigen, wir haben die Welt noch analog erlebt. Wir haben die Welt noch analog erlebt. Wir haben sie tatsächlich analog erlebt. Und meine Enkelkinder leben in einem digitalen Zeitalter. Und all das, was ich erlebt habe und auch gemacht habe, ich will jetzt keine Einzelheiten erzählen, das ist heute zum Teil verboten. Und dennoch war es eine irre Zeit, die 70er und die 80er. War eine irre Zeit. Wo der Wind der Veränderung weht, liebe Gemeinde, da bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Wo der Wind der Veränderung weht, da bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Und das Schöne an diesem Satz ist, das Wort Wind ist ja im Griechischen und auch im Jüdischen, Pneuma und Ruach, auch immer mit Geist übersetzt. Und ich möchte diesen Satz einmal hier heute Morgen verwenden und mit euch darüber nachdenken. Veränderung. Veränderung ist nicht immer gleich Veränderung. Jedes Jahr ändert sich die Mode. Und jedes Jahr kommt eine neue Handy-Generation raus. Das sind Veränderungen, die mögen einige entgegenfiebern, die meine ich nicht. Ich möchte heute mit euch über Lebensumstände und verändernde Lebensumstände nachdenken, die uns schwerfallen, die unter Umständen auch schmerzhaft sind und mit denen wir nicht so leicht mal umgehen. Denn Lebensumstände können sich schnell und radikal ändern. Wenn beispielsweise ein lieber Mensch verstirbt oder wenn eine schwere Krankheitsdiagnose gestellt wird. Und insbesondere in den Zeiten, wo sich das abzeichnet, also wo sie eigentlich noch nicht da ist, aber wir wissen, es wird kommen. Also wenn sich etwas abzeichnet, dann spüren wir nicht selten Angst vor dieser Veränderung. Ganz deutlich wird es eigentlich, wenn wir unsere gesellschaftliche Veränderung anschauen. Wir haben ja auf sehr unterschiedlichen Ebenen gesellschaftliche Veränderung. Wir erleben das im politischen Bereich. Ich gehe mal in eine andere Richtung. Die Frage, die immer wieder und häufiger aufgeworfen wird, ist, welche Konsequenz, welche verändernde Konsequenz hat der Einsatz künstlicher Intelligenz auf unser Arbeitsfeld? Welche Jobs wird es in 10 und 15 Jahren noch geben und welche nicht? Das ist für junge Menschen heute eine irre Frage. Also das Studium, was ich jetzt anfange, das kann sein, dass das in 10, 15 Jahren keine Relevanz mehr hat, weil es einfach ersetzt wird. Was wir in Sachen Digitalisierung in unserem Alltag erleben, das macht mich nachdenklich, es erschreckt mich manchmal, aber ich benutze es und ich genieße es manchmal auch. Der Wandel ist rasant, er ist radikal, allgegenwärtig. Das erleben wir beim Einkaufen beispielsweise. Wir bezahlen mit Handy. Ich sammle Rabattmarken nicht mehr als Rabattmarke, sondern eben als Points, die mir dann gleich gut geschrieben werden. Ich bekomme auch gar keinen Kassenbon mehr. Das kriege ich gleich auf meinen Internet-Account. Ich erlebe das in meiner Arbeitswelt. Mit meinen Geschäftspartnern habe ich überwiegend keinen persönlichen Kontakt mehr. Ich habe Videocalls. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Oder? Videocalls meistens. Den kennst du gar nicht mehr. Hast ihn noch nie gesehen. Weiß gar nicht, wie groß der ist. Klein. Ich erlebe das immer wieder. Oh, sind Sie aber groß, Herr Nork. Nee, ja, das ist halt beim Teams etwas anders. Das erleben wir. Die Vergabe eines Arzttermins erfolgt digital. Die Bahncard gibt es nicht mehr als Karte. Kriegst du nur noch digital auf dein Handy. Der digitale Euro wird kommen. Er wird kommen. Und er wird fundamentale Veränderungen in unserem Banksystem nach sich ziehen. Das wird kommen. Wir leben in einer digitalen Welt. Und vielleicht hast du auch schon einen Staubsaugerroboter. Hast du einen Staubsaugerroboter? Ja, habt ihr, gell? Habt ihr? Ja, genau, ich auch. Und vielleicht hat einer auch einen Rasenmäherroboter? Ihr habt keinen Rasen, gell? Ja, habt ihr? Einen Rasenmäherroboter, ja. Okay, also all denjenigen, und die es nicht haben, pass auf, macht heute Nachmittag mal Folgendes. Ihr geht auf YouTube und gebt mal ein humanoide Roboter. Humanoide Roboter. Gib mal das Stichwort ein. Und dann erschrick nicht, was du siehst. Erschrick nicht, was du siehst. Das ist etwas, was auf uns zukommt, humanoide Roboter, in weiten Teilen des Arbeitslebens, beispielsweise in der Pflege, im Lager, in der Lagerverwaltung, in der Produktion. Wir werden Menschen ersetzen durch Bots. Das wird kommen. Welche Folgen wird das haben für unsere Bindungsfähigkeit? Welche Folgen wird das haben in unserem sozialen Umfeld? Wenn ich nochmal studieren würde, würde ich Psychologie studieren. Hätte immer was zu tun. Das wird wirklich schwierig. Und jetzt kommst du und ich ins Spiel. Was bedeutet das für unsere Ethik? Was bedeutet es für den Glauben, wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt? Dazu gibt es ein Buch von Jan Lofeld. Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt. Das Christentum vor der religiösen Indifferenz. Das ist eine interessante Entwicklung, die sich abzeichnet. Auch für uns als Gemeinde, als Christentum, als Christsein. Und sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, lohnt sich. Denn diese Veränderungen gehen ja an der Gemeinde nicht vorbei. Die digitale Gemeinde gibt es doch schon längst. Wir müssen uns doch mit dem Gedanken anfreunden, dass der Trend, sich Gottesdienst im Chat anzuschauen, zu einem Zeitpunkt, der in den individuellen Lebensrhythmus der Menschen passt, zunehmen wird. Aber wie geht man mit einer digitalen Gemeinde um? Wie geht das? Mich machen diese Gedanken nachdenklich. Und ich bin auf die Suche gegangen, habe mal gefragt, wie sind eigentlich die Menschen damals mit Veränderungen umgegangen? Und ich bin auf diesen Text aus Apostelgeschichte 10 gestoßen, den Sonja uns ja schon vorgelesen hat. Dazu muss ich jetzt einiges sagen, nämlich die Vorgeschichte. Wie ist es da überhaupt dazu gekommen? Ich habe von einem gewissen Cornelius gehört. Das ist in den Versen 1 bis 8. Und Lukas schreibt ja diese Apostelgeschichte, ist ein Brief an seinen Freund Theophilus. Und er hat dort ganz wichtige Informationen in den ersten Versen uns gegeben. Dort heißt es, Cornelius war ein Centurio, ein Hauptmann. Und dann heißt es dort in einer italienischen Kohorte. Das steht da nicht irgendwie so, sondern man muss jetzt wissen, in dem römischen Heer gab es zwei Arten von Regimentern. Einmal römische Kohorten und andere Kohorten, Auxilianer. Das waren Hilfstruppen, die mit Soldaten besetzt waren aus den besetzten Gebieten. Die römischen Kohorten waren aber mit nur Römern, also mit römischen Bürgern besetzt. Und so eine Kohorte leitete er. So, nun ist es so, der Cornelius hatte eine Vision. Und in dieser Vision wurde er aufgefordert, den Petrus zu sich einzuladen. Und deswegen hat er auch seinen Adjutanten mit zwei Soldaten losgeschickt nach Joppe, um Petrus einzuladen. Und die kommen da an. Nun gibt es ein klitzekleines Problem. Denn dem frommen Juden war es nicht gestattet. Und zwar wirklich nicht gestattet. Also ernsthaft nicht gestattet. Sich mit Römern, überhaupt mit Ausländern zu befreunden, Kontakte zu pflegen und schon gar nicht in sein Haus zu gehen. Das war schlichtweg unrein. Man verunreinigte sich mit der Konsequenz, dass man nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen konnte, dass man ausgeschlossen wurde von der jüdischen frommen Gemeinschaft. Das war die Konsequenz. Und das wusste auch Petrus. Der war ja nicht doof. Der musste nun auch auf dieses Ding vorbereitet werden. Ja, das war ein schwerer Move für ihn. Das muss man definitiv immer sagen. Das ist ja nicht einfach so, dass man sagt, naja, wir machen heute mal eine Ausnahme. Sonst nicht, aber heute mal. Nee. Das habt ihr auch gehört. Petrus sagte, das mache ich nicht. Ich esse so ein Zeug nicht. Das habe ich noch nie gegessen. Und es werde ich auch nicht tun. Er hat also diese Vision. Und in dieser Vision bekommt er aber nun eine ganz wichtige Information. Eine Information, die, und das sei geklagt, allzu oft in der Kirchengeschichte und auch bis heute, vielen angeblich anständigen und schriftgemäßen Gläubigen schlichtweg egal ist oder davon ignoriert wird. Sie heißt nämlich, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Und diese Aussage war für Petrus ein radikaler Bruch seiner Tradition. Man muss sich vorstellen, dass eine Tradition, die er Jahrzehnte, die er in seiner Kindheit schon gepflegt hat, für Petrus in seinem Wertesystem gab es klare Kategorien von rein und unrein. Und danach lebte er. Das war sein Wertesystem. Und dieses Wertesystem wurde von jetzt auf gleich zertrümmert. Von jetzt auf gleich. Und ich vermute, dass es solche ähnlichen Momente vielleicht in deinem und meinem Leben, in meinem kann ich sagen, auch gegeben hat, und die haben wir wahrscheinlich durchlitten. Und ich meine wirklich durchlitten. Denn wenn man jahrzehntelang in einer christlichen Tradition aufwächst und sich dann doch eine wesentliche Veränderung ergibt, ein anderer Blickwinkel, dann geht man nicht einfach zur Tagesordnung über. Wenn sich aber unser spirituelles Leben in eine neue Qualität hineinentwickeln soll, dann ist das in der Regel mit einem Prozess, mit einem Weg verbunden. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass in dem Wort Qualität das Wort Qual steckt? Qualität, Qual. Meistens ist das der Qualität vorangestellt. Bevor es zur Qualität kommt, kommt es zur Qual. Und das ist sicherlich etwas, was fand ich sehr lustig, aber auch mit einem gewissen Ernst. Nun ist es so, diese Botschaft, die der Heilige Geist Petrus gibt, hat natürlich ein klares Ziel. Uns steht es nicht zu, eine Bewertung über Menschen und Umstände abzugeben, die vom Heiligen Geist erfasst sind. Menschen, in denen der Heilige Geist lebt, Menschen, in denen der Heilige Geist lebt, sind heilig. Sind heilig. Und leider habe ich allzu oft erlebt, dass diese schlichte Wahrheit, diese doch wirklich schlichte, einfache Wahrheit von vielen Christen nicht geteilt wird. Einfach nicht geteilt wird. Richten wir mal den Spotlight auf unsere Gemeinde. Unsere Gemeinde zeichnet sich doch durch eine Vielzahl von Menschen unterschiedlicher Herkunft aus. Ebenso vielfältig ist deren kultureller und ethischer Hintergrund. Und da bleiben Spannungen nicht aus. Die sind eigentlich vorprogrammiert. Wir erleben spirituelle Vielfalt in seinen Ausprägungen. Wir erleben, dass es viele unter uns gibt, die Gott, den Heiligen Geist, auf ganz andere Art erleben. Sehr unterschiedlich, sehr vielfältig. Wir erleben, dass der Heilige Geist unter uns Menschen heilt. Und wir wissen um die Gaben des Heiligen Geistes und wir wollen uns in diese Geistesgaben auch einüben. Wir wollen uns eine neue Leitungsstruktur geben. Wir wollen sie verändern. Wir wollen das tun, um flexibler zu werden. Und wir wollen das tun, um auf das individuelle Gabenprofil besser zugreifen zu können und es zu nutzen. Aber all das gehört eigentlich gar nicht zu unserer baptistischen DNA. Das ist nicht unsere Tradition. Wer kennt denn noch die Glaubensstimme? Ja, Glaubensstimme mit Orgel. Kennt ihr das noch? Ja, das ist unsere Tradition. Da kommen wir her. Wir kommen eigentlich aus einer anderen baptistischen Tradition. Und ich kann jetzt sehr gut verstehen, dass Menschen den Veränderungen, die anstehen, hier in der Gemeinde, auch gesellschaftlich, nicht unbedingt gleich zustimmen. Denn manches fühlt sich fremd an. Im ersten Moment fremd. Und wir haben unsere Zweifel. Tun uns diese Veränderung wirklich gut? Also ist das eine gute Idee, das, was wir da machen? Ist das eine gute Idee? Nun gibt es ja immer wieder Anlässe und Schlüsselerlebnisse in deinem und meinem Leben, die gewohnte Blickrichtungen verändern. Ich habe das auch erlebt, ich will das kurz erläutern. Mir ging es so mit Menschen, die eine ganz andere sexualethische Ausrichtung haben als ich. Und in meinem damaligen Wertesystem war das komplett inakzeptabel. Also ich komme aus einer sehr konservativen Ecke, aus einer mega konservativen Ecke. Und mein Wertesystem war genauso geprägt. Und Gott ist ja gnädig, ne? Und er hat mir die Sache dann mal erklärt. Wenn der Heilige Geist, liebe Geschwister, kein Problem mit Menschen anderer sexualethischen Ausrichtung, einer anderen Kultur, einer anderen Herkunft hat, warum, Berthold, warum solltest du damit ein Problem haben, wenn der Heilige Geist noch nicht mal ein Problem damit hat? Und das hat mir sehr zu denken gegeben. Warum haben wir aber so Probleme mit Veränderung? Warum ist das für uns ein Problem? Warum stimmen wir denen nicht immer gleich zu? Warum bauen wir eher die Mauer als die Windmühle? Warum ist das so? Warum bauen wir eher die Mauer als die Windmühle? Warum ist das so? Dafür gibt es zwei Gründe. Sich zu verändern oder besser sich nicht zu verändern, ist super bequem. Es ist super bequem, so zu bleiben, wie man ist. Findest du auch, ne? Man braucht sich da nicht anstrengen, man hat das alles schon hinter sich, du brauchst nichts zu machen. Das ist Tradition, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist einfach. Tradition ist wertvoll. Tradition ist wertvoll und wichtig. Das Ding bei der Tradition ist nur, es ist auch eine Komfortzone. Es ist eine Komfortzone. Und der Nachteil einer Komfortzone ist, dass man fett und träge wird. Es gibt auch eine spirituelle Verfettung. Es gibt auch eine spirituelle Verfettung, die uns unbeweglich macht. Wer nicht fett und träge werden will, der muss in Bewegung bleiben. Und das gilt für Unternehmen, deswegen McKinsey und Boston Consulting, das gilt für Gemeinden und das gilt auch für die persönliche, individuelle Spiritualität. Der zweite Grund ist Angst. Angst ist ein ganz wesentlicher Treiber, sich Veränderungen entgegenzustellen. Es ist die Unsicherheit, die Angst, etwas falsch zu machen. Wer es mit Jesus ernst meint, der will eigentlich es auch in der Nachfolge richtig machen. Wir lesen die Bibel und wir lassen uns inspirieren. Nun ist es mit der Inspiration immer so eine Sache. Lasse ich mich vom Heiligen Geist inspirieren oder lasse ich mich von einem traditionellen Dogma inspirieren? Das ist nicht das Gleiche. Und es erfordert schon einige Mühe, zu hinterfragen, selbstverständliche biblische Wahrheiten zu hinterfragen und zu prüfen, ob es sich auch tatsächlich so verhält. Diese Mühe ist nicht selten auch eine Qual. Aber sie führt eben, und das haben wir gelernt, auch zu einer höheren Qualität. Es ist so bequem, traditionelle Interpretation immer und immer zu wiederholen. Und fast reflexartig antworten und reagieren wir auf fremde Umstände mit gewohnten traditionellen Antworten. So sind wir Menschen. Nur selten haben wir diese Aussagen auf ihren Wahrheitsgehalt wirklich überprüft. Wir haben sie übernommen, weil das einer gesagt hat. Eine Autorität hat gesagt und wir haben es übernommen. Aber wirklich geprüft, wirklich mal nachgelesen, wer macht das? Hinzu kommt ja, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, uns eine Sache klar machen müssen. Das Ding, was wir da lesen, ist schon 2-3 Tage alt. Das heißt, es steht in einem historischen Kontext und auch in einem konkreten Kontext. Das heißt, es ist eine Antwort auf eine ganz bestimmte Frage vor 2000 Jahren. Und es ist das Gesellschaftsumfeld von vor 2000 Jahren. Unsere Ängste stehen natürlich im unmittelbaren Zusammenhang und in unmittelbarer Beziehung auch zu unserem Gottesbild. Denn wer aus der Bibel den strafenden Gott herausliest und Verdammnis in allen Zusammenhängen erblickt, ja, der kann gar nicht anders, als sich auf einfache, schlichte Handlungsdogmen zurückzuziehen. Funktioniert nicht anders. Wer aber Gott als einen gnädigen, barmherzigen Gott kennenlernt, der sich in Jesus Christus offenbart und Vergebung anbietet, der gewinnt Freiheit in zunächst sich fremd anfühlenden Umständen. Und wer darüber hinaus Gott auch als Inbegriff der Liebe versteht, von der uns nichts, aber auch gar nichts, auch keine falschen Entscheidungen trennen kann, der kann Veränderung gelassen auf sich zukommen lassen. Denn was ist eine Beziehung ohne Liebe? Was ist eine Beziehung ohne Liebe? Die Liebe ist es doch, die die Schwächen und Unzulänglichkeiten des anderen trägt. Die Liebe ist es doch, die Fehler zudeckt. Die Liebe ist es doch, die verzeiht. Und die Liebe ist es doch, die hofft. Und wenn wir Menschen schon sowas tun können, wie viel mehr Gott? Und ich finde, das ist doch ein lohnenswertes Gottesbild, finde ich zumindest. Kehren wir zurück zu unserem Text. Wie ist es denn unserem Petrus nun ergangen? Nun, der Heilige Geist springt ihm nochmal zur Seite und hilft ihm nochmal, gibt ihm so ein klein bisschen eine Krücke und eine wichtige Information mit auf den Weg. Und er sagt jetzt zu ihm Folgendes. Darum steh jetzt auf, geh nach unten, sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. In das Haus eines Römers, klar, ne? Was eigentlich verboten war. Folge ihnen ohne Bedenken, ohne Zweifel, ich selbst habe sie geschickt. Petrus war im Zweifel und das ist ja auch verständlich. Wenn wir uns den Hintergrund mal klar machen, den ich vorhin erläutert habe, ist der Zweifel verständlich. Die Wurzel aller Angst ist der Zweifel. Die Wurzel aller Angst ist der Zweifel. Ist das wirklich richtig? War das wirklich eine Botschaft Gottes oder habe ich mir das eingebildet? Und deshalb unterstreicht der Heilige Geist seine Botschaft mit dieser Ermutigung. Zweifle nicht, glaube. Gott selbst ist der Handelnde. Er sendet Menschen und handelt durch Menschen. Aber glaube ich daran? Glaube ich daran, dass Gott an mir Interesse hat und durch seinen Heiligen Geist in meinem Leben hineinwirkt? Glaube ich das? Welche Bedeutung haben dann Menschen für bestimmte Umstände, die eintreten? Dazu mal ein kleines Beispiel. Momentan arbeite ich in meinem Unternehmen an zwei wichtigen Projekten. Eins in Portugal und eins in Norwegen. Das Portugal-Ding läuft, das Norwegen-Projekt lief nicht gut. Das zog sich und zog sich und zog sich. Und ich hatte große Zweifel, ob das Ding wirklich läuft. Aber das Projekt ist immens wichtig für die strategische Ausrichtung des Unternehmens in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Und ich hatte Zweifel. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Dann ist man so in so einer Zweifel-Gedankenroutine, weißt du? Das geht dann so permanent im Kopf rum, wo du denkst, Und in dem Moment, just in dem Moment, als ich in dieser Gedankenroutine herumirrte, rief mein Partner aus Oslo an. Und wir konnten darüber sprechen, die Sachen konnten auch dann geklärt werden. Und wir haben auch die nächsten Schritte einleiten können. Und das war gut. Und in dem Moment hatte ich auch die Gewissheit, dass Gott tatsächlich dieses Telefonat gelenkt hat. Das war etwas, was kein Zufall war, sondern von Gott gelenkt. Der Heilige Geist wirkt in unser Leben hinein. Er begleitet und ermutigt uns auf Veränderungen. Und deshalb meine Botschaft für heute, hab Mut. Hab Mut, geh Veränderungen in deinem Leben erwartungsvoll entgegen. Ich ziehe ein Fazit. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Erstens, in welchen Komfortzonen fühlen wir uns wohl? Überprüf das doch mal, wenn du zu Hause bist. Und tut dir diese Komfortzone wirklich gut? Tut dir das gut? Oder behindert dich diese spirituelle Komfortzone eher in deiner spirituellen Entwicklung? Zweitens, was sagen dir Zweifel und Ängste? Zweifel und Ängste sind wertvolle Ereignisse. Sind wertvolle Ereignisse, die sagen dir viel über dich selbst. Sie geben Auskunft, wer du bist. Wie wäre es, wenn du dir die Zeit nimmst, dir einmal auch mit etwas Abstand deine Ängste und Zweifel anzuschauen? Was wirst du da über dich erfahren? Und drittens, vertraue auf das Wirken des Heiligen Geistes. Verweile einen Moment in der Ruhe. Verweile. Mach dir bewusst, dass der Heilige Geist in dir und in dein Leben hineinwirkt. Ich habe einmal meine Ängste auf kleine Karteikarten geschrieben. Und die habe ich in eine Pappschachtel gelegt. Und dann habe ich sehr bewusst den Deckel drauf gemacht. Den Deckel drauf gemacht. Und das ist ein gutes Ritual. Ein gutes Ritual, das mir geholfen hat, Abstand zu meinen Ängsten zu kriegen. Damit waren die Probleme nicht gelöst. Aber meine Gedanken waren nicht mehr von der Angst blockiert. Und das ist ein Unterschied. Nichts ist so beständig wie Veränderung. Und vielleicht hilft dir dieser Vormittag, die Mauern einzureißen und stattdessen Windmühlen zu bauen, um den Wind der Veränderung auf eine ganz andere Art zu nutzen. Dazu wünsche ich dir Gottes Segen.